Gegründet wurde BMW als Fabrik für Flugzeugmotoren. Daher ist das Markenzeichen noch heute ein stilisierter weiß-blauer Propeller. Doch schon bald kamen auch Motorräder und Autos hinzu. Mit seinen Sportwagen hatte BMW in den 30er Jahren einen guten Ruf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man an diese Erfolge anknüpfen. Das erste Nachkriegsmodell war daher eine Luxuslimousine, die aber mit ihren 8- und 6-Zylinder-Motoren am Markt vorbei produziert wurde, der eher bezahlbare Autos verlangte. Der teure Wagen verkaufte sich nicht nur schlecht, sondern sorgte auch für ständige Verluste. Rund 4000 Mark soll BMW mit jedem verkauften Exemplar verloren haben. Panisch verfiel man auf das andere Extrem. Ein Kleinstwagen sollte das Unternehmen retten. BMW erwarb in Italien die Lizenz für den Nachbau des zweisitzigen Kabinenrollers Isetta. Das skurrile Gefährt verkaufte sich zwar nicht schlecht, doch die Erlöse konnten die anderen Verluste nicht decken. Ende der 50er Jahre gelang es in einer Kraftanstrengung, noch ein attraktives Modell zu entwickeln, den BMW 700. Doch die Geschäftslage blieb vorerst schlecht. So schlecht, dass Vorstand und Aufsichtsrat einen folgenschweren Plan fassten. Der Konkurrent Daimler-Benz sollte BMW übernehmen, und zwar in zwei Schritten. Zunächst ging es darum, mit einem sogenannten Kapitalschnitt die Verluste aus der Bilanz herauszurechnen. Der zweite Schritt sah vor, man stockt das Kapital von BMW auf, indem neue Aktien ausgegeben werden, und Daimler-Benz kauft alle diese neuen Aktien zum Nennwert. Als dieser Plan am 9. Dezember 1959, heute vor 49 Jahren, der Hauptversammlung vorgelegt wurde, schien die Annahme eine reine Formsache. Der Hauptanteilseigner bei BMW, die Deutsche Bank, kontrollierte nämlich rund 60% der Stimmen bei der Hauptversammlung. Doch die Kleinaktionäre waren gegen den vorgeschlagenen Sanierungsplan. Für die Deutsche Bank, die Großaktionär bei beiden Unternehmen war, hätte sich nämlich praktisch nichts geändert. Sie hätte sozusagen Werte von der linken Tasche in die rechte Tasche gezaubert. Die Kleinaktionäre wären aber auf elegante Weise quasi enteignet worden, denn ihr Anteil wäre nach der Übernahme nur noch einen Bruchteil wert gewesen. Unter Führung eines Anwalts von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und mehrerer kleinerer Aktionäre bildete sich eine Ablehnungsfront aus Belegschaft und Betriebsräten, aus BMW-Händlern und weiteren Kleinaktionären. Und tatsächlich gelang es ihnen, das Übernahmeangebot abzuwehren. Den Ausweg wies das Aktienrecht. Die Übernahme eines Unternehmens ist nicht möglich, wenn die Bilanz fehlerhaft ist. Und so fochten die Ablehner die vorgelegte Bilanz an. Zu einem solchen Antrag genügten 10% der Stimmen, und die brachten die Gegner auf. Die Hauptversammlung musste vertagt werden. Da Daimler-Benz sein Kaufangebot aber befristet hatte, war die Übernahme geplatzt. Damit blieb BMW zwar selbstständig, wie aber sollte die Zukunft aussehen? Eine Sanierung war nicht zu umgehen. Wie ein weißer Ritter kam nun der Industrielle Herbert Quandt und erklärte sich bereit, anstelle von Daimler-Benz den Großteil der Aktien zu übernehmen. Natürlich gab es auch nun eine straffe Sanierung und der Verkauf von einigen Unternehmensteilen ließ sich nicht vermeiden. Doch die Kleinaktionäre hatten wenigstens die Chance, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen und die Banken verloren ihren Einfluss. 1960 waren genügend Mittel für die Entwicklung des schmerzlich vermissten Mittelklasse-Modells vorhanden und mit diesem BMW 1500, der dann 1962 endlich auf den Markt kam, begann der Aufstieg von BMW zum Premiumhersteller.